Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und dem Thema Migration und Literatur, das wir in diesen Tagen quer durch unsere Programme als Schwerpunkt setzen. Und wir in der Lesart fragen, wie Texte, Romane, Stoffe migrieren können von deutschen Autorinnen und Autoren unterschiedlichster Herkunft zwischen den Sprachen, zwischen den Kulturen. Zwei Gäste haben wir uns eingeladen, die Schriftstellerin Raphael Rett und Annemarie Blumenhagen vom Ullstein Verlag. Zuvor hören wir noch, was die Literaturwissenschaft dazu sagt. Seien Sie mit mir gespannt und herzlich willkommen allerseits. Auf Migrationsbewegungen in der Literatur schauen wir in dieser Woche hier in der Lesart und im Programm darauf, wie auch Fiktion und Sprache migrieren können von Autorinnen und Autoren unterschiedlichster Herkunft und wie verschieden dann diese Literatur auch in den jeweiligen Ländern und Kulturen rezipiert wird. Wie die Literaturwissenschaft nun in der Theorie darüber spricht, wie Texte ihren kulturellen Kontext wechseln, kann uns jetzt Jara Schmidt erklären. Sie ist Germanistin an der Universität Hamburg und forscht zu diesem Thema. Guten Morgen, Frau Schmidt.
Guten Morgen.
In den 1960er Jahren, da hat man von Gastarbeiterliteratur gesprochen. Dann kam der Begriff der Migrationsliteratur auf. Inzwischen sind wir bei der Postmigrationsliteratur angelangt. Was versteht man eigentlich genau darunter?
Ich würde sagen, postmigrantische Literatur ist Literatur, die sich mit unserer postmigrantischen Gesellschaft beschäftigt, also mit einer Gesellschaft, die von Migration geprägt ist und dadurch auch sehr divers ist. Denn mittlerweile haben ja etwa 30% der deutschen Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund. Und wir bekommen in dieser Literatur Einblicke in die Erfahrungen migrantisierter Figuren. Also Figuren, die migrantisch gelesen werden und deshalb auch Diskriminierung erfahren, obwohl sie schon ihr ganzes Leben in Deutschland sind. Und so ist es ja in der Realität auch. Also in der Realität werden auch Menschen als MigrantInnen gelabelt und diskriminiert, obwohl sie hier geboren wurden. Und man kann in der Literatur aber auch einfach von einer postmigrantischen Perspektive sprechen, die man einnimmt, also die dann ganz selbstverständlich von einer diversen, von Migration geprägten Gesellschaft ausgeht und die nicht immer an Binaritäten denkt, also nicht immer von einem Wir und die anderen ausgeht. Ist also quasi eine Frage der Thematik und oder der Perspektive.
Wie geht jetzt die Literaturwissenschaft eigentlich hier vor? Was erforschen Sie hier genau?
Ich gucke mir vor allem eben postmigrantische Romane oder auch Theatertexte, Lyrik, alles Mögliche an. Wir haben den Begriff vor allem aus der Soziologie ursprünglich genommen, da, also beziehungsweise ursprünglich kam er aus dem künstlerischen Bereich, aus der Theaterszene, also das Postmigrantische. Die Berliner Intendantin Chemin Langhoff hat ihn, ich würde sagen, vor etwa 15 Jahren geprägt. Sie wollte eben nicht, dass migrantisierte oder migrantische, postmigrantische Personen immer nur hinter den Kulissen agieren. Sie wollte sie und ihre Geschichten auf die Bühne bringen. Und dann ist eben so der Begriff von der Wissenschaft adaptiert worden. Und erst eben in der Soziologie und mittlerweile ist er eben in ganz vielen Disziplinen geläufig, vor allem auch in der Literatur- und Kulturwissenschaft. Ja, es gibt eben, der Begriff ist noch nicht so ganz eng definiert, würde ich sagen, beziehungsweise gibt es unterschiedliche Zugriffe. Also die postmigrantische Gesellschaft hatte ich ja schon erwähnt, also nicht nur Menschen formal und rechtlich anzuerkennen und anzuerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und hoffentlich auch bleiben wird, sondern eben auch diese gesellschaftliche Anerkennung im Miteinander. Genau, in der Literatur gibt es eben die postmigrantische Perspektive, die hätte ich auch erwähnt, wo nicht mehr in dem Wir und Ihr gedacht wird. Und wir haben aber auch als drittes quasi noch den Blick auf postmigrantische Personen, also gemeint sind damit die Nachkommen migrierter Menschen, also zweite, dritte oder mittlerweile vielleicht auch die vierte Generation, die sind also gar nicht mehr selbst migriert, aber diese Erfahrung haben sie in ihrer Familie.
Nun gibt es inzwischen sehr berühmte Autorinnen und Autoren,
ja.
Also Emine Sefki Özdamar, die als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen ist, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, die hat mittlerweile den Büchnerpreis bekommen, oder Sascha Stanisic, deutsch-bosnischer Schriftsteller, mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und mit zig weiteren Preisen. Und dann gibt es ebenfalls vielfach Preisgekrönte wie Teresa Mora, Navid Kermani, Sascha Mariana Salzmann, Sharon Ododor, Otu oder Fatma Aydemir. Ich würde ja sagen, Frau Schmidt, das sind alles prominente deutsche Autorinnen und Autoren. Brauchen wir für die alle noch so eine Bezeichnung für Migrations- und Postmigrationsliteratur überhaupt?
Ich würde tatsächlich viele der Namen, wenn wir die jetzt irgendwie kategorisieren wollen, in unterschiedliche Kategorien packen. Also Emine Sefki Özdamar zum Beispiel ist ja, würden dann zu der klassischen Migrationsliteratur zum Beispiel zählen. Sascha Stanisic vielleicht eher zu neuerer Flucht, Exilliteratur und Fatma Aydemir aber zum Beispiel zu eben postmigrantischer Literatur. Und da ist schon ein Unterschied in den Labels, oder in den Genres, weil diese ersten, also angefangen mit der Literatur der Betroffenheit, über dann eben die GastarbeiterInnen-Literatur, Migrationsliteratur, interkulturelle Literatur und so weiter, das waren eben alles Fremdbezeichnungen. Also Labels, die entweder vom deutschen Buchmarkt oder von einer Wissenschaft, einer weißen Wissenschaft aufgedrückt wurden. Und viele AutorInnen haben sich dagegen auch gewehrt, haben gesagt irgendwie, wir schreiben auf Deutsch in Deutschland und wir schreiben einfach Literatur, wir schreiben keine Migrationsliteratur, selbst wenn es in den Büchern auch um Migration geht. Und da kommt auch wieder diese Trennung von Text und AutorInnen ins Spiel. Also ganz häufig ist das immer wieder auf die Biografien der AutorInnen zurückgeführt worden, dieses Label, und eben nicht so sehr mit Blick auf die Texte oder eine Mischung von beidem. Und der Unterschied ist aber, dass der Begriff des Postmigrantischen wirklich aus der Community quasi kommt und eben auch von Literatur- und Kulturwissenschaftlern als Selbstbezeichnung verwendet wird. Nicht von allen, natürlich gibt es auch einige, die das Label ebenfalls ablehnen, aber es ist schon ein Community-Begriff. Und auch so Begriffe wie GastarbeiterInnen ist ja immer, ne, sie sind nur Gäste, sie gehören nicht richtig dazu. Das ist auch nochmal eben ein Unterschied.
Was würden Sie sagen, Frau Schmidt, wie fordert migrantische und postmigrantische Literatur uns als Leserinnen und Leser heute heraus?
In der postmigrantischen Literatur geht es häufig eher darum, sich auch widerständig zu zeigen, also sich auch gegen eine Dominanzgesellschaft und Unterdrückung und Diskriminierung zu wehren. Und zum Beispiel, indem eben diese postmigrantische Perspektive ganz zentral gesetzt wird und weiße Figuren, zum Beispiel Fatma Aydemir, ich denke gerade an Ellbogen, alle Figuren, die auftreten, die weiß sind, sind eigentlich Nebenfiguren und meistens auch nicht sehr sympathisch. Also es wird so ein bisschen im Perspektivwechsel inszeniert. Und ich glaube, das ist so, also dieser widerständige Aspekt, würde ich sagen, ist schon ein zentraler Punkt, den wir vorher nicht so hatten. Vorher war es ein bisschen Culture Clash und das Ankommen. Und jetzt ist es eher so, wir sind hier und wir gehören dazu. Und ja, wir weichen nicht und wir lassen uns die Diskriminierung nicht mehr gefallen.
Postmigrantische Literatur. Das war Jara Schmidt von der Universität Hamburg. Ich danke Ihnen. Am vergangenen Wochenende haben wir in unserer Sendung begonnen, uns mit dem Thema Migration und Literatur auseinanderzusetzen. Den Schwerpunkt wollen wir in dieser Woche weiterführen in unserem Programm. Und jetzt hier mit diesen zwei Gästen. Raphael Rett ist im Studio. Sie ist in Paris geboren, aufgewachsen in Berlin, wo sie lebt. Sie spricht und schreibt in gleich drei Sprachen. Im vergangenen Jahr kam ihr Romandebüt Adikou auf Deutsch und Französisch heraus und wurde in beiden Heimaten von Raphael Rett begeistert begrüßt. Guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind, Frau Rett.
Guten Morgen.
Und ebenfalls aus Berlin kommt Annemarie Blumenhagen. Sie ist Expertin in der Vermittlung fremdsprachiger Literatur. Sie hat lange in London gearbeitet, leitet jetzt die Lizenzabteilung der Ullstein Buchverlage. Willkommen, Frau Blumenhagen.
Guten Morgen.
Wir haben gerade das Gespräch mit Jara Schmidt gehört, der Literaturwissenschaftlerin in Hamburg. Ich habe dabei gedacht, Frau Rett, haben Sie sich bei diesen Labelings, die da so viel, ne, Migrationsliteratur, postmigrantische Literatur und den jeweiligen Zuschreibungen, haben Sie sich da eigentlich wiedergefunden oder stört es Sie vielleicht, so gelabelt zu werden?
Also ich glaube, Labels sind ja immer wieder hilfreich. Ich bin ganz froh, dass es nicht mein Job ist, die Labels auszusuchen. Ich habe mich auf jeden Fall in den Namen, die da zitiert wurden, habe ich schon so eine gewisse, ich will jetzt schon fast sagen, so literarische Tradition oder Bewegung erkannt, der ich mich verbunden fühle. Das würde ich schon so sagen. Aber ich glaube, die Frage nach den, also so ein Label wie postmigrantische Literatur ist meiner Meinung nach durchaus in bestimmten Kontexten hilfreich. Ich glaube, problematisch wird es vielleicht, wenn es nicht mehr ein Adjektiv von vielen ist, sondern quasi die Schublade. Genau.
Sie, Frau Blumenhagen, haben während des Gesprächs immer so genickt, wenn diese ganzen berühmten Namen fielen oder so. Sie sind natürlich da so irgendwann als Verlagsexpertin. Blicken Sie da noch anders drauf? Wie wichtig ist diese migrantische Literatur mittlerweile eigentlich für den deutschen Buchmarkt auch?
Für den deutschen Buchmarkt definitiv wichtig. Also ich habe ja viel auch international zu tun und find's toll, dass wir jetzt so eine diverse Autorenschaft auch international haben. Und das ist ja sozusagen das, was sich in den letzten 10 Jahren eben auch geändert hat und auch vielleicht deutsche Literatur ausmacht. Und die Bedeutung in Deutschland ist sicherlich noch eine andere, aber ich finde auch, also diese Labels, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, sie sind halt schon, ne, von wem sind sie gemacht und ob sie bei dem Leser wohl genauso ankommen oder ob die das überhaupt so rezipieren und ob das nicht vielleicht dann doch eher die Wissenschaft ist oder das Feuilleton.
Kennen Sie sich eigentlich beide? Ich meine, ein Romandebüt einer jungen Schriftstellerin, das gleich in zwei Ländern parallel einschlägt, das müsste der Traum einer jeden Literaturagentin sein, die diese Autorin vertritt, oder?
Das stimmt, das stimmt. Nee, wir kannten uns nicht, wir haben uns unten gerade getroffen, genau, ein bisschen unterhalten. Nee, fand ich ganz spannend. Also ich habe es auch irgendwie gleich nochmal nachgelesen und das ist wirklich was Besonderes. Und natürlich auch, dass die das so ausfüllen können, ne? Dass eben dadurch die Zugehörigkeit zu den beiden Ländern, das ist natürlich immer was anderes, weil man dann, glaube ich, auch das, den ganzen Prozess, das Erscheinen, das alles anders begleitet und anders eingebunden wird. Ne? Mhm.
Frau Rett, Ihr Vater stammt aus Afrika, aus Togo. Französisch ist Ihre Muttersprache. Mit 8 Jahren kamen Sie aus Paris nach Berlin. Deutsch wurde Ihre zweite Muttersprache. Diesen ersten Roman, nun Adikou, Sie waren damals auch zu Gast bei uns. Wir haben den auch begeistert gelesen. Den haben Sie auf Französisch geschrieben. Sie hätten ihn auch auf Deutsch schreiben können? Wollten Sie nicht, ne?
Ja, also das klingt jetzt ganz bewusst, so bewusst war das gar nicht. Ich habe tatsächlich in der Zeit, in der ich angefangen habe, diesen Roman zu schreiben, war mein Fokus, oder ich habe in Paris gelebt und mein Lebensfokus war halt wegen meines Studiums auf Französisch, sage ich jetzt einfach mal. Und die deutsche Sprache war in diesen Jahren so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und so ist das entstanden. Also eher aus den Umständen, würde ich sagen. Ich
meine, Sie haben die deutsche Übersetzung einer der besten deutschen frankophilen Kräfte gegeben, Patricia Klobusitzki. Wie man hört, haben Sie auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Wie hat sich Ihr Buch durch die Übersetzung für Sie auch verändert? Ist es ein anderes geworden?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Also ich muss sagen, ich hatte ja das große Glück, Sie haben es ja auch schon gesagt, mit wirklich einer hervorragenden Übersetzerin oder von einer hervorragenden Übersetzerin übersetzt zu werden. Und ich glaube, allein dadurch hat sich hat sozusagen vieles an dem Text sich nach wie vor so sehr richtig angefühlt in der Übersetzung. Und dann hatte ich das doppelt große Glück, sage ich jetzt mal, dass Patricia sich dann auch noch darauf eingelassen hat, da mit mir in einem zweiten Schritt so ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und das war, glaube ich, wiederum auch wichtig, weil es diesen Aspekt auch hatte von gerade was bestimmte gesellschaftliche, postmigrantische, politische Kontexte angeht und so weiter, die sind mir auch in Deutschland sehr vertraut. Und das heißt, das ist quasi so eine, für mich war das schon wichtig auch zu wissen, dass das Buch in Deutschland nicht als allzu fremd rezipiert wird. Und das war ja so ein bisschen die Herausforderung.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ist Adikou von der Kritik sehr gelobt worden. Aber es gab große Unterschiede, was die Kritikerinnen und Kritiker jeweils besonders interessant fanden. Das hat wahrscheinlich auch mit der unterschiedlichen Präsenz von kolonialen Vergangenheiten in beiden Ländern zu tun. Ihr Buch handelt ja von der Identitätssuche der in Frankreich aufgewachsenen Protagonistin Adikou, die nach Lomé, nach Togo fliegt, dem Geburtsort ihres Vaters. Was hat das französische Publikum interessiert und was das deutsche? Haben Sie da mittlerweile Erfahrungen gemacht?
Ja, ein bisschen schon. Also es gibt, ich habe relativ viel Erfahrung jetzt eigentlich gemacht. Ich fand das sehr spannend, dass tatsächlich im französischen Kontext viel auf, es gab viel Interesse eher für sozusagen dieses individuelle Schicksal der Hauptfigur. Ich hatte viel die Gelegenheit, über ihre emotionalen Zustände zu sprechen. Ich wurde viel über Wut und Scham ausgefragt. Zum Teil von auch über spezifisch diese Frage von so doppelten oder gemischten Herkünften. Im Buch setze ich mich ja auch sehr kritisch mit überhaupt dieser Vorstellung von doppelt oder gemischt auseinander. Aber das war eher sehr der Fokus. Und ich hatte das Gefühl, dass es aber auch in Frankreich so ein bisschen die Idee gibt, es gibt ja so eine lange Tradition, es gibt schon so viele Generationen schwarzer, frankophoner AutorInnen. Das, was sie hier zu bieten haben, das ist eigentlich gar nicht so neu. Das kennen wir eigentlich schon. Das war in Deutschland anders, in der Art und Weise, wie es aufgenommen wurde. Ich möchte aber ganz gerne auch hinzufügen, ich war besonders aufmerksam weil ich ja auch in den Jahren, also ne, 2020 hat ja die Black Lives Matter Bewegung auch hier in Deutschland so große Resonanz erfahren und so weiter. Und da wurde mal wieder klar, dass sich sowohl das deutsche als auch das französische Publikum oder die Gesellschaft sich immer ganz gerne mit dem Rassismus und der Kolonialzeit der anderen auseinandersetzt, aber ganz ungern mit dem eigenen. Und das ist halt die Dynamik, die ich versuche immer wieder zu vermeiden, ist sozusagen, dass man hier in Deutschland dann sagen kann, naja, dieses Buch finden wir toll, weil es geht ja um die französische Kolonialzeit und den Rassismus der französischen Gesellschaft.
Können Sie das bestätigen, Frau Blumenhagen, aus Ihrer Sicht, aus den Verlagen, also wird Literatur von postmigrantischen Autoren und Autorinnen aktuell in Deutschland besser angenommen als in Frankreich oder genau mit diesem Double Bind? Schön, wenn von den Verfehlungen der anderen erzählt wird.
Ja, das kann ich, glaube ich, unterschreiben. Ich glaube, das macht es natürlich einfacher. Sich, ne? Also das wundert mich da auch nicht, dass dann vielleicht die Themen, die dann wahrgenommen werden, individueller sind, als sich mit dem großen Themen wie Rassismus oder so zu beschäftigen. Das auf jeden Fall. Also ich merke halt auch, dass es oft dann sozusagen vorgeschoben wird, ach, bei uns ist das ganz anders, da ist das Thema ganz anders belegt, da wird das anders rezipiert, die Leser wollen das anders aufgemacht haben oder sich anders, andere Arten oder andere Geschichten lesen. Und das weiß ich auch nicht, ob das eigentlich immer so ein bisschen nur vorgeschoben ist und nicht, weil man sich eben erstmal nicht mit sich selbst beschäftigen möchte, aber eben auch, dadurch ja so eine Kategorisierung vermeidet.
Sie verkaufen ja auch deutsche Literatur ins Ausland. Welche Rolle spielt da so der Anteil, wenn jetzt hier man sagen würde, oh, hier ist eine Autorin, die ist zwar Deutsche und das Buch kommt auf Deutsch heraus, aber sie hat eine völlig andere Herkunft.
Ja, das ist natürlich schon interessant. Also eben auch aus der deutschen Historie heraus, dass es da eben diese Entwicklung gibt, ne, dass, wie wir eben eingangs gesagt haben oder wir eingangs darüber gesprochen haben, dass die deutschen AutorInnen jetzt sozusagen diverse haben, Migrationserfahrungen haben, diese teilen, ihre Geschichten teilen. Das ist schon interessanter für die internationalen Verlage. Ich habe aber trotzdem gemerkt, dass es auch so ein bisschen so ein Hinderungsgrund sein kann, dass man sagt, okay, dann ist die Erfahrung dann wiederum zu deutsch oder hat so einen zu großen Deutschbezug, oder das sind zwei verschiedene Länder und das lässt sich dann aufs dritte Land irgendwie nicht übertragen. Das hatte ich so viel so Leute mit Vorbehalt in der Hinsicht. Also, aber ich muss sagen, es hat trotzdem doch, also schaut man mehr nach Deutschland oder wieder mehr nach Deutschland und eben nach nicht nur den Namen, die wir alle aus der Schulzeit kennen, sondern eben
auch. Meine Frau Retz, Sie sind mit Ihrem Roman auf Einladung des Goethe-Instituts auch nach Afrika gereist, sind die Elfenbeinküste, aber auch nach Togo, wo sowohl Ihr eigener Vater herkommt, als auch der von Adiku. Sie haben dort aus Ihrem Buch gelesen, aber auch Schreibworkshops mit Autorinnen vor Ort geleitet. Das stelle ich mir sehr, sehr aufregend vor, wie die Menschen und Orte zu besuchen, über die Sie geschrieben haben. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das war sehr aufregend, auch weil das ja für mich dann dadurch quasi so, ich sage einfach mal, eine ungemütlichere Rolle irgendwo ist. Also ich denke, dass ich stelle mir ja beim Schreiben oder habe mir beim Schreiben auch viel die Frage der Legitimität gestellt und das ist ja, das ist, glaube ich, auch so eine typisch diasporische Erfahrung, dass man halt irgendwo schon weiß, dass man in Europa, sage ich jetzt mal in meinem Fall, auch wenn man es nicht will, als so eine Art Sprachrohr vielleicht wahrgenommen wird, als eine Art Repräsentation von. Und da kann man sich zwar weigern, aber im Grunde macht das nicht einen großen Unterschied. Und deswegen war es für mich sehr wichtig, dann festzustellen oder zu erfahren, wie das vor Ort, gerade in Lomé, die ja eine Stadt ist, über die ich viel schreibe, zu sehen, wie es in Lomé wahrgenommen wird, wie die Beschreibungen wahrgenommen werden und so weiter. Und das war tatsächlich auch eine große Erleichterung, muss ich zugeben, jetzt mal endlich nach fast einem Jahr mit dem Buch dort zu sein und zu merken, okay, es ist alles in Ordnung.
Sie, Frau Blumenhagen, haben auch jahrelange Auslandserfahrung. Sie haben in London gelebt. Wie war das eigentlich damals mit diesem Komplex, mit diesem Zusammenhang? Also wenn man sozusagen in einer englischen Agentur arbeitet, wie blickt man da auf dieses Thema?
Ach, ja, also ich habe relativ früh gemerkt, dass auch also England da einen besonderen, also so einen komischen Stellenwert hat in der ganzen Geschichte. Also da setzt man sich, glaube ich, noch viel weniger mit diesen Dingen auseinander. Und natürlich, die deutsche Vergangenheit war immer sehr präsent. Und man hat aber auch so ein bisschen, jetzt musste ich gerade so ein bisschen grinsen mit dem Sprachrohr. Ich war auch oft so das Sprachrohr dann für Europa, interessanterweise. Und für mich war das dann eher so eine europäische Geschichte, die sich da immer wieder, also die, das war natürlich vor Brexit oder bis kurz nach dem Brexit war ich da, natürlich auch ein großes Thema, ne? Und eben auch, wie das in der Literatur auch verarbeitet wird und so. Also genau, da sind so ein paar Welten aufeinander gekommen. Aber das war auch noch eine Zeit, wo vielleicht deutsche Literatur noch nicht so präsent im englischen Sprachraum war. Das hat sich jetzt auch erst in den letzten Jahren wirklich verändert.
Frau Rett, Sie haben Essays auf Deutsch geschrieben. Den zweiten Roman schreiben Sie gerade parallel auf Deutsch und Französisch. Wenn wir das richtig verstanden haben, davor erscheint noch ein kleines Zwischenbuch, wie Sie es nennen, auf Englisch. Wie ist das eigentlich als Schriftstellerin für Sie, wenn Sie am Schreibtisch sitzen und zwischen diesen Sprachen so meandern?
es ist anstrengend, aber nein, es ist, wie es ist. Also ich finde das eigentlich, also erstens ist es ja irgendwie so ein schräges Privileg auch in diesen, also gerade bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, ist mir schon sehr bewusst, dass ich irgendwie zwischen diesen drei großen kolonialen Sprachen halt irgendwie mich hin und her bewege. Ich glaube, es ist aber auch dadurch irgendwie so ein Zugang in koloniale Vergangenheiten und die strukturellen Elemente davon. Also weil man dann quasi auch nicht nur im Vergleich ist, sondern vielleicht auch so wie so rauszoomen kann dadurch. Und das finde ich sehr spannend. Auf so einer persönlichen Ebene ist es natürlich immer wieder spannend für mich zu beobachten, wann was in welcher Sprache am einfachsten rauskommt, sage ich mal.
Text und Migration, unser aktueller Schwerpunkt hier in unserem Programm in dieser Woche. Raphael Rett und Annemarie Blumenhagen waren bei uns. Danke Ihnen für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen beiden.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Und morgen machen wir einen Ausflug in die USA zu einer historisch deutschen Migrationsgeschichte. Die Situation jüdischer Exilanten in den USA während der Nazizeit mit der Schriftstellerin Susanne Schädlich und ihrem Roman Kabarett der Namenlosen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir treffen jetzt auf den süßesten Bruder der Welt und andere Irrtümer. So heißt das neueste Kinderbuch der schwedischen Autorin Elin Lindell. Eine mit Preisen überhäufte Autorin. Und jetzt regnet es wieder Auszeichnungen. Auch bei uns hat der süßeste Bruder schon Furore gemacht. Es ist eine Graphic Novel. Und für uns hat sie sich unsere Fachfrau Kim Kindermann angeschaut. Sie ist im Studio. Hallo Kim.
Hallo, guten Morgen.
Bist du auch so begeistert, so geflasht von diesem süßesten Bruder?
Ja, unbedingt. Das ist super lustig und auf den Punkt gebracht, wie die schwedische Kinderbuchautorin und Illustratorin hier eben von Dani erzählt. Das ist ein 10-jähriges Mädchen. Sie wurde per Samenspende gezeugt und sie wünscht sich jetzt nichts sehnlicher als Geschwisterchen. Und als ihre Mutter dann einen neuen Mann per Dating-App kennenlernt, scheint jetzt das Glück perfekt. Juhu, denn Björn hat einen Sohn. Fulminant finde ich, wie sie das hier macht, weil dieser Sohn eben natürlich nicht so ganz ist, wie sich das Dani vorstellt. Aber egal, es ist einfach sehr schön, wie hier gesprochen wird über Herkunft, über Zusammengehörigkeit, über Freundschaft. Und ich finde, das ist gepfeffert mit äußerst vergnüglichen Dialogen und einer großartigen Beobachtungsgabe für die Nöte und die Fantasien einer 10-Jährigen. Das Buch hat tatsächlich Suchtgefahr, würde ich sagen.
Aber das ist ja nun mal wirklich ein ultra aktuelles Familiensetting, ne? Ich meine, wie wird denn die Geschichte weiterentwickelt? Das heißt ja, und andere Irrtümer. Also es geht nicht nur um das süßeste Brüderchen.
Ja, aber zu dem muss man kommen, weil Yoshi, den sieht man schon auf dem Cover. Und alleine das ist schon ein Coup, dieses Buch, von der Covergestaltung her. Aha. Denn anders als jetzt der gewünschte Wonneproppen, sieht man da einen genervt reinschauenden Teenager mit fettig wirkenden Fransenhaaren. So ein paar Stoppelbärtchenhaare kündigen sich da an und Pickel. Und das Bild prangert eben auf dem Cover und dann ist ja eben süß, steht drüber und süß ist natürlich was anderes und allein das ist schon mega lustig. Ich finde, das zeigt schon, wie dieses Buch gestrickt ist. Und dann, ja genau, du sagst Irrtümer, von denen hier die Rede ist, denn natürlich passieren sehr viele Sachen noch nebenher. Also Yoshi ist jetzt auch noch natürlich ein Pubertier, ist nicht ganz so, wie Dani ihn sich wünscht. Der hat auch noch eine Eidechse, die er füttert mit Echsen. Der Björn, der Vater, der ist auch so ein bisschen merkwürdig schräg, der macht Yoga und trägt immer Käppi und so. Also dann kommen noch diese Umzugsgeschichten dazu, weil Dani jetzt ihre Heimat verlassen muss. Sie verlässt ihre beste Freundin und das vermengt die hier so genial lustig, dass jedes Kapitel, in das man tiefer in Danis Leben einsteigt, total schräg, total überraschende Wendung und immer wieder lustig.
Erschütternd, komisch und lässig divers, so hat ein Rezensent in der Zeit geurteilt. Ist es das auch für dich lässig divers?
Also ich finde, es ist lässig normal, weil ehrlich gesagt sind natürlich diese Konstellationen überhaupt keine Ausnahme mehr. Das ist jetzt auch kein Großstadt-Juppie-Thema. Also Samenspendekinder gibt es en masse. Es gibt Patchwork-Familien, die kann man gar nicht mehr zählen, die Konstellation mit der Familie. Aber was jetzt in dieser Geschichte total lustig ist, die Samenspende spielt natürlich eine Rolle.
Ich wollte nämlich gerade fragen.
Weiß über ihren Vater nichts außer einem Code und der lautet CRPO Doppelpunkt 4268 und er ist Däne. Und das ist jetzt für Dani, darüber spinnt sie Gedanken, denkt ihm zum Beispiel die Sommersprossen, die muss ich ja von ihm haben, mein Kinn muss ich ja auch von ihm haben. Und jetzt zieht sie ja um und da trifft sie in der Schule einen neuen Jungen, Elton. Und den guckt sie an und dann denkt sie auf einmal, Mann, der sieht mir einfach echt ähnlich. Mhm. Und der lebt jetzt auch noch mit zwei Müttern zusammen, also könnte auch passen, auch hier vielleicht eine Samenspende. Und was sie daraus macht, aus dieser Fantasie, aus diesem, ist es möglich, ist es nicht möglich, ich finde, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Und es macht eben Themen, die so überall vorhanden sind, so herrlich normal. Und ich finde es eben nicht divers und ich finde, es ist nicht ungewöhnlich, sondern ich finde genau, dass sie schafft, wow, ja, hier, wir machen etwas und zeigen, so ist das Leben und jede Familie ist schräg und jede Familie hat ihre eigenen Punkte.
Ich wollte dich eben wirklich nach dieser Samenspendergeschichte fragen, weil ich gedacht habe, das ist ja wirklich auch, sagen wir mal, ein heikles, bei uns auch ein gesellschaftspolitisches Thema und das für Kinder ab 10. Das funktioniert?
Ah, das funktioniert herrlich, weil tatsächlich muss man jetzt sagen, wenn man in seinem Freundeskreis sich auch mal ein bisschen umhört, da gibt es ja zum Beispiel hier, und das ist jetzt vielleicht wieder großstadtmäßig, aber in Neukölln gibt es mehrere Frauen, wo eben klar ist, dass sie wahrscheinlich denselben Samenspender hatten. Und da ist dann wirklich die Frage, da gehen Kinder zusammen in eine Schule und das kann dann schon sein, dass da ein Halbgeschwister neben einem auf der Bank sitzt. Also diesen Sachen einfach auch mal zu thematisieren und zu sagen, was macht das auch mit den Kindern? Aber es macht eben, und das ist das Schöne, es macht ja kein Drama, sondern es ist eben eine Bereicherung des Lebens und wir müssen da hingucken und da mit Kindern drüber zu reden und sie mitzunehmen, ist hervorragend.
Du hast uns das Cover schon geschildert. Es ist ja ein Comic, eine Graphic Novel. Wie sehen die Bilder insgesamt aus? In welchem Strich ist das gezeichnet?
So? Also sehr leichter Strich. Ne? Die Figuren haben alle große Augen, lange Nase, kleine Münder. Die sehen so klasse normal aus, dass man sie dafür schon gern hat, die Illustratorin. Und natürlich ist aber auch jeder durch seinen Spleen erkennbar. Also Björn, der Stiefvater, der trägt eben eine Käppi, die cool sein soll, die es natürlich nicht ist. Und wenn er Yoga macht, dann liegt man wirklich vor Lachen am Boden, denn er ist natürlich ganz offen und fein und das macht er dann in seiner absurden Feinripp-Unterwäsche und die Verrenkungen, die er da macht, allein diese Bilder köstlich oder die Mutter, die dann so eine große, runde Brille trägt und durch die sie so in die Welt schaut. Und das gibt ihr so was ganz Naives und gleichzeitig aber auch was ganz Optimistisches. Also auch Eltern werden hier sehr brüchig, sehr, ja, wie es eben ist. Also nicht alles ist gut, nicht alles ist perfekt. Und das bringt die hier großartig auf den Punkt. Eine wunderbare Entdeckung, dieses Buch.
Danke dir. Kim Kindermann über den süßesten Bruder der Welt und andere Irrtümer, die Graphic Novel von Ellen Lindell. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Lindell, schwedisch, ne?
Ja.
Gut, mit zwei L am Ende. Ist jetzt im Klett Kinderbuch Verlag herausgekommen, hat 136 Seiten, kostet 16 Euro. Alle Angaben, auch die Besprechung von Kim Kindermann, die lesen, hören Sie nach, ganz leicht hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Elke Wurste. Der Roman, den ich zuletzt gelesen habe, heißt Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus. Die Hauptfigur ist eine Frau, in die ich mich sofort verliebt habe, Elisabeth Zott. Sie ist eine sehr kluge Chemikerin und lebt aber zu früh in den 60er Jahren in den USA und ist sehr konfrontiert mit Misogynie, wird nicht ernst genommen als Wissenschaftlerin. Ihre wissenschaftlichen Ergebnisse werden geklaut etc. Und sie kämpft sich weiter durchs Leben, ist dann alleinerziehende Mutter und wird am Ende Fernsehköchin. Und immer dafür kämpft, dass es eben nicht nur ums Kochen, um Hausfrauengedöns geht, sondern dass das eine Wissenschaft ist, die ganz viel mit Chemie zu tun hat. Trotz des ein bisschen sehr kitschigen Happy Ends sehr interessant.
Aus der Schweiz, aus Zürich, kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Elke Wurster legt uns eine Frage der Chemie ans Herz, den Roman der US-Amerikanerin Bonnie Garmus. Das war ihr Erstling, wurde zum Riesenbestseller. Inzwischen gibt es sogar eine Fernsehserie. Auf Deutsch ist das Buch im Piper Verlag erschienen mit 464 Seiten für 17 Euro im Taschenbuch. Und Klaus Timmermann und Ulrike Wasel haben übersetzt.